Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Und meistens war es irgendwas, was man gar nicht wissen konnte. Und ich habe gedacht, vielleicht mache ich meinen Auftritt heute so, weil ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, dass ich, bevor wir hier diese Gemeindeausflug nach Tausche hatten, meine Predigtreihe angefangen hatte. Ja, also wer sich noch erinnert, das war also bis Ende Mai und dann kam ja jetzt dann der Gemeindeausflug und dann kam dieses und jenes und Sommer und so weiter. Und diese Predigtreihe, da hatten wir zwei Predigten schon gehört, hatten das gemeinsame Thema, was ist der Auftrag von Gemeinde und was ist dabei meine Rolle? Ja, das war so ein bisschen das Thema, das Oberthema. Und das erste Thema, das war übrigens die Bibelstelle, die du vor uns vorgelesen hattest, ja, war, dass die Gemeinde eine Familie ist, Teil der Familie Gottes. Ja, und ich zeige da nochmal ein Bild, was wir dann da gesehen hatten. Das Bild, ja, wer sich noch erinnert, ja, das sollte also Paulus sein hier, der da einen Traum hat. Und in diese Familie Gottes bin ich hineingestellt oder auch hineingeboren, ja, ein unglaubliches Privileg, ein Geschenk. Und in das meine Geschwister ja ebenfalls hineingeboren sind. Wir sind ja nicht zufällig hier zusammen. Und das ist hier eine große Freude, aber auch eine Herausforderung, ja, wenn ihr euch erinnert. Ja, und diese Herausforderung mutet uns unser Herr zu. Und die können wir gemeinsam meistern, weil wir mit und in seiner Kraft zusammen sind. Ja, ich hoffe, ihr erinnert euch da ein wenig, wenn ihr die Folie seht. Der zweite Schwerpunkt, das war also direkt vor dem Gemeindeausflug, war dann die Verwandlung in das Bild und das Wesen Jesu. Auch das ist ein Auftrag, den die Gemeinde hat, immer mehr in das Bild und das Wesen Jesu hineinzukommen. Auch hier nochmal eine Folie zur Erinnerung, ja, wenn ihr euch erinnert, den Spiegel. Ja, wir verbinden ja das vielleicht, wenn wir sagen, wir sollen in das Bild Jesu hineinkommen, ein bisschen so mit einer ganz persönlichen Sache. Ja, ich muss mal ein Seminar machen oder ich brauche einen Mentor oder eine Konferenz. Und Paulus erinnerte uns aber daran, dass wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und so in dasselbe Bild verwandelt werden, beziehungsweise widerspiegeln. Das war das Thema. Ja, wir sind da keine Einzelkämpfer bei dem Widerspiegeln der Liebe Jesu, sondern Jesus spiegelt sich in uns als seinem Leib. Ja, Stichwort Spiegelmosaik, wenn ihr euch noch erinnert. Jeder erinnert, ja, jeder ist ein Teil dieses Spiegels, ein Spiegelmosaik. Soweit zur Erinnerung. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Gespräch mit einem aktiven Soldaten aus Hartmannsdorf. Den kenne ich dort, ne? Das ist also etwas 15 Jahre jünger als ich, ist also aktiver Soldat. Und der war jetzt überhaupt nicht so zufrieden mit dem Nachwuchs, der da jetzt so zur Bundeswehr kommt. Er hatte verschiedene Gründe. Und er sagte dabei so einen wichtigen Satz, der mir hängen geblieben ist. Wenn wir im Einsatz sind, dann entscheidet das schwächste Glied in unserem Verband über unsere Kampfstärke. Ja, deswegen ist es wichtig, guten Nachwuchs zu bekommen und so. Ja, weil das schwächste Glied in der Armee, in der Bundeswehr über die Kampfstärke entscheidet. Das fand ich interessant zu hören. Und habe dabei an uns auch als Gemeinde denken müssen. Auch wir stehen ja in einem Kampf, ist euch bewusst, oder? Wir stehen in einem Kampf, ja, gegen widergöttliche Mächte. Und auch da ist es wichtig, dass wir uns aufeinander verlassen können und miteinander an der gemeinsamen Kraft feilen. Und so möchte ich auch heute einen weiteren Aspekt des Auftrages der Gemeinde betrachten und mal fragen, welchen Anteil wir als Persönlichkeit dabei haben. Ja, bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich sozusagen als Einstieg gerne mal einen Begriff mit euch klären, der uns heute in Fleisch und Blut, könnt ihr auch sagen in Seele und Geist, übergegangen ist, zumindest in unserer westlichen Gesellschaft. Dieser Begriff taucht sowohl in der Bibel auf, als auch in der Menschenrechtserklärung. Ja, in unserer Verfassung nimmt er eine ganz wichtige Rolle ein, eine Stellung ein. Und für das, was dieser Begriff beschreibt, wurden Kriege geführt und Revolutionen ausgelöst. Wir formulieren daraus einen persönlichen Anspruch. Er wurde personifiziert und Statuen wurden ihm gewidmet, von denen wir alle mindestens eine kennen. Hat jemand eine Idee, welchen Begriff ich meine? Freiheit, genau. Ne? Also hier, Freiheitsstatue. Ne? Der Begriff Freiheit. Er nimmt, wie gesagt, in der Bibel auch einen wichtigen, zumindest im Neuen Testament, eine ganz wichtige, zentrale Stellung ein. Ja, das ist eine wichtige Aussage. Und vielleicht könnten die ein oder andere sogar da eine Stelle auch zitieren. Aber da wir jetzt nicht alle da reden können, schlage ich mal eine vor und möchte mit uns eine lesen aus Galater 5, Vers 13. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben, dient vielmehr einander in Liebe. Das schreibt Paulus. Und in dieser Aussage von Paulus verbindet sich die Zusage, dass wir in Christus Freiheit haben, mit dem Auftrag als Gemeinde, ja, den die Gemeinde hat als Leib Christi und der uns heute auch bewegen soll. Unser Auftrag ist zu dienen, einander zu dienen. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, ne, wenn man das so hört. Freiheit auf der einen Seite und Dienen auf der anderen Seite. Wie verbindet sich das? Und um den möglichst aufzulösen, möchte ich gern mal, wie gesagt, über diesen Begriff Freiheit heute etwas sagen. Es ist ja immer zu hinterfragen, mit welcher Prägung bzw. Vorverständnis wir solche Begriffe, die uns in der Bibel begegnen, wie wir die lesen und verstehen. Das kann zu Missverständnissen führen, was da eigentlich gemeint und gesagt ist. Eigentlich muss man sich ja fragen, was hat denn der Autor unter diesem Wort verstanden, unter diesem Begriff? Und was haben die Leser seiner Zeit, an die er ja geschrieben hat, was haben die eigentlich damit darunter verstanden? Und gerade beim Begriff Freiheit ist das wirklich interessant und auch wichtig. Um mal zu beschreiben, was wir heute unter Freiheit verstehen, habe ich in einem Lexikon mal nachgeschaut. Ja, die können das immer ganz gut sagen. Und was ich da las, das ließ mich ganz weise mit dem Kopf dann nicken, ja, weil das genau dem entspricht, was ich darunter verstehe. Also Freiheit ist der Grundbegriff moderner Demokratien und zählt zu den wichtigsten Grund- und Menschenrechten. Wird man sagen, ja, ne? Stimmt so. Und es hat dabei zwei Bedeutungen oder zwei Richtungen. Einmal die Freiheit von etwas, also von Unterdrückung und sowas, ne? Und die Freiheit für etwas, also dass ich Dinge tun kann, die ich gern möchte. Das ist natürlich jetzt, also im Lexikon ist natürlich der Ausfluss feinster politischer Absichtserklärung so, ne? Und wenn wir das mal so in unsere Sprache übersetzen, könnte man sagen, wir verstehen darunter, unter Freiheit, keiner hat mir was reinzureden und ich kann machen, was ich will. Stimmt's? Das ist so ein bisschen, was uns so bei Freiheit vorschwebt. Wie ist das aber nun bei uns als Miteinander in der Gemeinde? Ist das so gemeint, wenn in der Bibel von Freiheit die Rede ist? Keiner hat mir reinzureden, ich kann machen, was ich will. Ja, interessanterweise wird ja in der genannten Begriffsbeschreibung, die wir gehört haben, im Lexikon gesagt, dass es dieses Verständnis von Freiheit erst seit Ende des 18. Jahrhunderts gibt. Ne? Französische Revolution, amerikanische Unabhängigkeit und so. Die haben das so formuliert. Und da steht drin, dass das eine neuzeitliche Definition des Begriffes ist, die da erst geprägt wurde. Also das, was uns heute bei dem Begriff Freiheit prägt, kommt eigentlich aus dem 18. Jahrhundert. Wir müssen also fragen, was hat denn eigentlich Paulus unter Freiheit verstanden? Was ja weiter vor war. Und deshalb habe ich mal nachgeschaut, da gibt es ja theologische Wörterbücher, welche Bedeutung sich hinter dem Begriff Eleutheria, das ist also das griechische Wort für Freiheit, was sich dahinter verbirgt. Und der Hintergrund dieses Wortes, so wie die das damals verstanden haben, besteht darin, dass jeder Mensch, ganz unabhängig davon, ob er politisch oder sozial frei oder unfrei ist, dass jeder Mensch unter der Bindung oder Sklaverei von Sünde, Gesetz und Tod steht. Das ist völlig unabhängig von der Freiheit, die wir meinen, ne? Also politisch oder sozial. Jeder Mensch, ob das Sklavenbesitzer oder Sklave war, ja, ist unter der Bindung von Gesetz, Sünde und Tod. Und es braucht die Befreiung von dieser Abhängigkeit. Und die geschieht allein durch Christus Jesus, der diese Macht gebrochen hat. Freiheit in Christus meint also das Geschehen der Befreiung von den Mächten der Sünde, des Gesetzes und des Todes. Und das ist kein statischer Begriff, wie wir das verstehen, sondern ein dynamischer Begriff. Ja, da wächst man hinein. Ja, deswegen schreibt Paulus auch, Freiheit soll zunehmen und zu immer mehr Freiheit führen. Ja, Galater 6, Vers 2 kann man das sehen. Also Freiheit ist etwas Dynamisches. Ja, diese Bindung soll immer mehr nachlassen. An Sünde und Tod. Und das Merkmal der Freiheit in Christus ist demnach nicht Bindungslosigkeit, wie wir das verstehen. Die Freiheit in Christus beschreibt keine Bindungslosigkeit, Selbstorientierung oder Selbstorganisation. Christus befreit uns aus der Bindung an die Sünde und den Satan mit dem Ziel, in eine Bindung zu ihm einzutreten. Das ist Freiheit in Christus, eine Bindung mit Christus zu finden. Und daraus ergibt sich das Phänomen, dass der, der Freiheit in Christus erlangt, ein Knecht oder Sklave Christi wird. Herr Paulus beschreibt das so für sich, ja, im Römer 1, Vers 1 schreibt er, also Paulus, Sklave Christi. Und im Kapitel 9 vom ersten Korintherbrief, da schreibt er sich als einen freien Mann. Ja, weil die Bindung an Christus macht ihn frei von der Bindung an Sünde und Tod. Freiheit in Christus ist also niemals ein, mir hat niemand reinzureden oder ich mache, was ich will. Im Gegenteil, Jesus befreit uns davon, immer auf das eigene achten zu müssen, immer zu gucken, dass ich das meiste kriege. Er befreit uns von uns selbst, von unseren Wünschen und Bedürfnissen und Gelüsten und sowas. Und das ist die wahre Voraussetzung, dienen zu können. Wir müssen nicht mehr unserem eigenen Wollen folgen, sondern wir dürfen uns hineingeben in das, was Christus will. Und das ist die wahre Voraussetzung, dienen zu können. Wer wirklich dient, ja, und das jetzt nicht bloß so als stolzen Begriff verwendet, der schaut von den eigenen Bedürfnissen weg auf das, was der andere braucht. Das ist Freiheit in Christus. Freiheit von dem eigenen Bedürfnis. Wenn wir also darüber nachdenken, was der Auftrag der Gemeinde ist, was Jesus mit uns vorhat, was unser Denken und Handeln bestimmen darf, dann ist die Antwort dienen. Jesus hat uns zum Dienen befreit und auch dafür befähigt, indem er uns frei gemacht hat von Sünde, von Tod, vom Egoismus. Und deswegen spielt Dienen so eine große Rolle im Neuen Testament und das nicht nur in den Briefen des Paulus da auch, aber auch Jesus spricht ja darüber, oft sogar. Ja, da kann vielleicht das Gefühl aufkommen jetzt, wo bleibe ich denn da? Ja, ich habe doch selbst so viele Probleme, Sorgen, Schwierigkeiten, wie soll ich mich noch da um die anderen kümmern? Ja, kann man verstehen. Und auch Jesus hat das verstanden. Deshalb hat Jesus zuerst uns geholfen. Er dient uns und er dient uns. Erinnert ihr euch an diese Geschichte von der Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern gedient hat, indem er ihnen die Füße gewaschen hat? Wir haben das im Bibelforum jetzt intensiv betrachtet. Ja, Jesus diente seinen Jüngern, indem er ihnen die Füße gewaschen hat. Das war ein Sklavendienst damals. Ja, die Jünger waren total entsetzt, sagen, was soll das, du doch nicht. Er sagt, doch, ich will das tun. Ja, es gäbe da ganz viel zu sagen, was also in dieser Handlung zu sehen ist. Aber kurz gesagt, Jesus nimmt sich also ihre Sorgen und Probleme an, indem er ihnen die Füße wäscht, die Kontaktfläche zur Welt, ja, und er beseitigt sie. Er dient uns. Und weil Jesus sich unsere Sorgen, Probleme und Nöte annimmt, setzt er uns, so wie die Jünger damals, frei, nun anderen genau in dieselben Weise zu dienen. Und so sagt er das auch. Was ich euch getan habe, das tut auch ihr einander. Also helft euch, dient einander in dieser Weise, ja, euch Freiheit zuzusprechen, ja, zu reinigen, Füße zu waschen. Und manchmal denke ich, das ist wie so eine Therapie, die Jesus uns da verordnet. Wer immer nur auf die eigenen Probleme starrt, für den werden die immer größer. Ja, wer aber von sich wegschaut auf das, was andere brauchen, für den relativieren sich die eigenen Nöte. Zumal wir wissen dürfen, Jesus kennt sie, er kümmert sich darum, ja, dass unsere Nöte in seiner Hand gut aufgehoben sind und wir frei sind, anderen zu dienen. Da bliebe noch die Frage, wem sollen wir denn dienen? Spontan würden sicher die allermeisten von euch diese Frage antworten, natürlich den Menschen, die Gott nicht kennen, die noch nie davon gehört haben, dass es Rettung in Jesus gibt und die auf der Suche nach einem tieferen Sinn für ihr Leben sind. Wahrscheinlich, ne, würden die meisten sagen, das ist ja auch richtig. Ja, das deckt sich auch mit dem Missionsbefehl, ja, den Jesus den Jüngern gibt, indem er sie aussendet. Und auch die ersten Gemeinden haben ja Missionare wie Paulus und Barnabas aus diesem Grund beauftragt. Im Wörterbuch habe ich zum Dienst in der Freiheit Christi folgende Definition gelesen. Dieser Dienst hat das Ziel, auch andere zur Freiheit zu berufen. Das heißt, in das Geschehen der Befreiung mit einzubeziehen und zu einem Leben in der Freiheit zu ermutigen. Also unser Dienst besteht darin, andere auch in diese Freiheit zu bringen. Und das klingt gut, da denke ich, haben wir ein Ja dazu, oder? Ja. Ist mir allerdings was aufgefallen. Meistens, wenn vom Dienen im Neuen Testament die Rede ist, dann heißt es dort, dient einander. So haben wir es ja auch gelesen. Ja, ich habe also da eine Fülle von Stellen gefunden, konnte ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber in der Stelle aus dem Galater 5 stand es ja auch, dient einander in Liebe. Okay, könnte man sagen, Paulus schreibt ja auch an eine Gemeinde, ne, da kann das schon mal vorkommen. Aber Jesus hatte diesen Fokus ja auch. Ja, wie gesagt, bei der Fußwaschung, und er informiert die Jünger ja auch über ihre Größe und sagt, wenn ihr einander dient, ja, wer euch dient, der ist der Größte von euch. Und in der so bekannten Aufzählung der Geistesgaben im 1. Korinther 12, da nennt Paulus die Basis des Dienstes damit, sie sollen zum allgemeinen Nutzen dienen, ja, also einander dienen. Im Hebräerbrief 10, da werden die Hörer und Leser daran erinnert, aufeinander zu achten. Und. All diese Stellen, eine Fülle von Stellen, wo steht, dient einander. Ich vergessen? Man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass Gemeinde hier sich nur um sich selber kümmert und dreht und die Menschen ohne Gott gar keine Rolle spielen. Dabei sollte es doch um sie gehen und nur sie sind da eigentlich wichtig. Um seinen Glauben kann und soll sich doch jeder selber kümmern. Ne? Das ist das andere Extrem dann. Wie aber verbindet sich Sorge umeinander, der Dienst aneinander und Menschen für Jesus zu gewinnen? Wie verbindet sich das? Und da darf ich mal kurz euch einladen, mit mir mal über das Grundverständnis nachzudenken, mit dem wir heute die biblischen Texte lesen und wie sie die Menschen zur Zeit ihrer Abfassung gelesen haben. Da gibt es einen Unterschied. Das ist ja immerhin 2000 Jahre her. Ja, nicht nur die Bedeutung von Worten wandelt sich, wie wir es bei Freiheit gesehen haben, ja, sondern auch das Verständnis von Gesellschaft, von Personen und so weiter. Wir denken und verstehen uns heute sehr, sehr intensiv vom Individuum her. Ja, also von meiner Persönlichkeit her betrachtet die Welt, also von diesem Grund her. Ich stehe vor den Herausforderungen meines Lebens, ich muss sie bewältigen, ich habe den Anspruch, ein erfülltes Leben zu haben und muss alles dafür tun, dass das so wird. Und so lesen wir dann auch oft die biblischen Texte mit ihren Zusagen, Aufforderungen, Aufträgen. Ich fühle mich dann angesprochen, ich fühle mich entweder getröstet oder herausgefordert und überlege mir dann, wie ich darauf reagiere. Inwieweit uns das als Gemeinde, als Gruppe betrifft, ist meist erst der zweite Gedanke. Der Mensch des ersten Jahrhunderts, sowohl der Schreiber als auch die Leser des Neuen Testaments, hatten da einen anderen Zugang. Ja, das muss man sich mal verdeutlichen. Sie sahen sich nicht zuerst als Individuum, das seinen Weg unabhängig von anderen finden muss, sondern sie sahen sich zuerst als Teil einer Gemeinschaft, ja, in der sie ihren Platz haben, zu deren Stärke sie beitragen oder bei falschem Verhalten, dass sie auch schwächen. Auftrag, Zuspruch und Trost galten zuerst der Gruppe und dann erst der Einzelperson. Wenn wir also heute den erwähnten Missionsbefehl aus Matthäus 28 lesen, ja, dann kämpfen wir oft mit dem Anspruch, eigentlich müsste ich jetzt alles stehen und liegen lassen und nach Afrika oder in die Lausitz gehen, ja, und Menschen von Gott erzählen. Christen damals sahen ihren Auftrag in erster Linie darin, gemeinsam zu gehen. Ja, unser Auftrag. In den neutestamentlichen Briefen ist es in den allermeisten Formulierungen immer von wir, ihr und uns die Rede. Und wir übersetzen das so innerlich immer mit ich, mir und dir. Das muss man einfach mal deutlich machen. Ne? Dienst füreinander und Dienst für die Menschen ohne Gott schließt sich im Grundverständnis des Neuen Testaments nämlich gar nicht aus. Nur eine starke, gesunde Gemeinde, ja, eine starke Gemeinschaft, in der die Geschwister sich füreinander einsetzen und helfen, ermahnen und ermuntern, kann die in der Kraft des Heiligen Geistes den Dienst an den zu Rettenden mit Erfolg tun. Nicht ich, sondern wir. Das ist keine Sache des Individuums, zumindest nicht in erster Linie. Ja, das hat auch seine Rolle, aber zuerst ist eine Sache der Gemeinschaft, der Gemeinde. Wir sind aufeinander angewiesen, einander vom Herrn geschenkt, um uns einander in die Lage zu versetzen, den Dienst nach außen auch gemeinsam zu tun. Deshalb legen die neutestamentlichen Schriften solch einen Wert auf die Einheit, auf gemeinsames Reifen im Glauben, auf die Ergänzung untereinander. Das ist der Grund. Ich bin nicht alleine unterwegs. Wir sind als Gemeinde, als Gemeinschaft unterwegs, Menschen zu helfen und zu retten. Es geht nicht darum, dass es uns als Individuum gut geht, sondern damit der Dienst an dieser Welt gelingt. Und das ist wie bei so einer Armee. Ja, nur gemeinsam hat die Armee eine Schlagkraft. Ja, wenn jeder Soldat sich sein eigenes Ziel sucht und sagt, ich gehe mal hier und mal dahin, ne, was hat denn die für Kraft? Wird die irgendeine Schlacht gewinnen? Nee, ne, oder? Kann man sich vorstellen. Wenn jeder Soldat macht, was er denkt, dann wird sie nie eine Schlacht gewinnen. Eine Armee zeichnet sich dadurch aus, ein Heer, dass alle am selben Strang ziehen, alle Soldaten füreinander und miteinander da sind, ja, und sind als Ganzes stark. Und das schwächste Glied, wie vorhin gesagt, bestimmt dann die Gesamtstärke. Dafür, dass wir als Gemeinde gemeinsam diesen Auftrag, dieses Dienen haben, hat Gott auch seine Gaben in die Gemeinde hineingegeben. Das ist dann auch nochmal ein interessantes Thema. Ja, wozu, wie beschenkt uns Gott für diesen Auftrag? Wir hatten einmal in der Gemeindeleitung in der ELM Leipzig die Diskussion, ja, wie das mit den Geistesgaben ist. Bekommt jeder etwas, ne? Oder ist für jeden der ganze Katalog da, ne? Dass jeder alles hat oder so. Und ein Ältester, ein Bruder, der vertrat sehr vehement die Meinung, für jeder kann alles. Stand ein bisschen alleine da, ne? Wir haben das dann noch ausdiskutiert. Ja, ich entdecke da sowohl in der Bibel als auch im Leben ein anderes geistliches Prinzip. Gott beschenkt uns mit ganz unterschiedlichen Gaben. Der eine hat ein wunderbares Gespür für Menschen, was sie bewegt und was sie brauchen. Der andere hat eine ganz besondere Art, Menschen zu ermutigen. Ein dritter wirkt ganz still im Hintergrund, stellt Dinge bereit, damit andere ihren Dienst tun können. Ich könnte noch viel mehr Dinge aufzählen. Jeder bringt etwas mit, das die anderen ergänzt, komplettiert, in die Lage versetzt, den Gesamtauftrag der Gemeinde zu erfüllen. Und Petrus drückt es in seinem ersten Brief so wunderbar aus, ja, dass ich diesen Vers aus Kapitel 4, 10 einmal in Erinnerung bringen möchte. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Lass mich mit dieser Aussage unser Thema noch mal ein bisschen abrunden. Jeder, schreibt Petrus hier. Ja, also als er den Brief geschrieben hat, dann hat er auch seine Adressaten vor Augen gehabt. Er kannte die ja. Ne? Also okay, ich schreibe an den, an die und die, ne? Die sind so und so drauf. Ja, waren ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Bildungsniveau, ja, sozialer Kompetenz oder gesellschaftlicher Stellung. War ja ziemlich breit damals aufgestellt. Und er schreibt aber nicht, einige sollen ihre Begabung gebrauchen oder die Wichtigen oder die es drauf haben. Oder die, die es wollen. Was schreibt er? Jeder. Jeder soll mit dem, was er empfangen hat, den anderen dienen. Und das gilt auch für uns. Zumindest glaube ich das. Ja, wenn das so Gott gefallen hat, dass wir diese Schrift vor uns haben, dann gilt es auch für uns. Jeder soll dem anderen dienen. Ja, warum sollte zum Beispiel Steffen, du sitzt ja gerade vor mir, ja, zum Beispiel mir dienen? Weil ich darauf angewiesen bin. Ja, weil ich diese Ergänzung brauche. Ohne den Dienst von Steffen an mir und für mich könnte ich nicht gemeinsam mit euch den Auftrag Jesu an den zu Rettenden ausführen. Würde mir nicht gelingen. Und Steffen ist darauf angewiesen, mir zu dienen, weil Gott ihn genau dafür mit Gaben begabt hat. Dafür hat er sie bekommen. Wenn er das nicht tut, dann achtet er das Geschenk von Gott nicht und kann sich auch nicht in diese Gabe hineinentwickeln. Ja, und andersrum auch, ne? Wir sind aufeinander angewiesen, weil Gott das so wollte. Ja, das gilt für jeden von uns. Jeder hat etwas bekommen, um den anderen zu dienen und, ja, und wird von den anderen dann, empfängt den Dienst von anderen. Und etwas Zweites teilt uns Petrus hier mit diesem Vers mit. Jeder soll dienen und jeder ist begabt. Alle sind begabt. Und zwar von Gott. Ja, das hätte jetzt vielleicht der ein oder andere von sich oder von seinem Nachbarn nicht gedacht. Ne? Aber Jeder ist begabt. Und so spricht es uns Gott hier an der Stelle durch Petrus, aber auch an anderer Stelle zu. Wir sind alle von ihm mit Fähigkeiten beschenkt worden, Fähigkeiten, die anderen helfen. Ich habe meine Begabung nicht empfangen, um mir zu dienen, sondern ich habe sie empfangen, um den anderen zu dienen. Die Begabungen sind für andere da. Und wenn man nicht so sicher ist, was die eigene Begabung ist, dann kann man da sicher auf die Suche gehen. Wichtig ist erstmal zu begreifen, ich habe Begabungen. Das ist ein Zuspruch Gottes. Du bist von mir begabt. Vielleicht hast du diese Gabe noch nicht entdeckt, weil du nicht entdeckt hast, dass diese Gabe für andere da ist. Kann ja sein. Du hast Gaben. Such danach. Und es ist ja auch nicht schlecht, sich bewusst zu werden, was man kann. Allerdings redet Petrus ja eben auch von der rechten Weise, diese Begabung zu nutzen. Ja, so eine Begabung ist ja immer eine wertfreie Sache. Petrus schreibt, setzt sie dazu ein, anderen zu dienen, nicht zu eurem Selbstzweck. Ja, missbraucht das nicht. Man kann ja seine Fähigkeiten auch entwickeln, um Selbstbewusstsein zu erlangen. Ich bin der Größte, weil ich das kann. Ja, dazu ist er nicht da. Das ist nicht der Sinn. Vielmehr dürfen wir uns freuen daran, Gott gibt mir etwas, womit und damit ich anderen helfen kann. Ja, und ich freue mich, dass andere etwas haben, was mir zur Hilfe ist. Das gehört ja auch dazu. Niemand hilft immer nur, sondern jeder bekommt auch geholfen. Oder? Es ist ein wunderbares Geschenk von Gott, dass er uns in diese Gemeinschaft gestellt hat. Er hat sich was dabei gedacht, dass er hier in der Kanzlerstraße, also in der Gemeinde, mit den Leuten, so wie ihr vor mir sitzt, ja, weil wir einander helfen dürfen, fähig zu werden, Menschen für Gott zu rufen und zu berufen und zu retten. Wunderbares Geschenk. Ich weiß nicht, wie weit wir das schätzen. Lass uns einen Augenblick Ruhe haben, mal noch, und zwei Dinge innerlich bedenken. Ihr dürft diese Fragen auch gerne mit nach Hause nehmen. Erstens, was kann ich? Und wie kann ich das einsetzen, damit Geschwister davon profitieren? Und wir als Gesamtgemeinde dann nach außen? Und das Zweite ist, was fehlt mir? Bin ich bereit, mir da helfen zu lassen? Beides ist wichtig und gut zu wissen. Ja, und wenn wir das einander so sehen, dann hilft es uns allen, Jesus zu dienen, den Auftrag auszuführen, den wir haben. Ja, und wenn es da noch Gespräche gibt, wenn es da noch auch Klärungen gibt, vielleicht auch irgendwelche Dinge, dann soll nach dem Gottesdienst gern Zeit dazu sein. Lasst uns mal einen Augenblick Ruhe haben. Was kann ich? Wie kann ich es einsetzen? Was fehlt mir? Bin ich bereit, mir da helfen zu lassen? Amen.